Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute wollen wir uns über den M&A-Markt in Deutschland ein wenig unterhalten und auch ein wenig Network-Bashing betreiben, behaupte ich jetzt mal. Und dazu bin ich mit Thomas Funk verabredet. Hallo Thomas.
Hallo Heiko, danke für die Einladung.
Thomas, du hast ganz viel Zeit deiner Arbeitszeit bisher in Networks verbracht, in den großen Konstellationen sozusagen und bist jetzt im Bereich M&A tätig. Magst du noch mal kurz beschreiben, was du bisher getan hast und was du jetzt gerade tust?
Das will ich gerne tun, ja. Ich habe tatsächlich, wie du richtig gesagt hast, meine gesamte berufliche Werbekarriere in den großen Networks, in den drei von den fünf großen Holdings absolviert. Das sind insgesamt, glaube ich, sogar fast 27 Jahre dann gewesen. Angefangen habe ich bei Omnicom damals. Das müsste so ungefähr 1995 gewesen sein, bei damals noch Rap Collins, später hießen sie dann Rap oder so heißen sie dann auch heute noch, habe dort meine ersten 5 Jahre absolviert, bin dann mit 2 Kollegen zu WPP gewechselt, respektive wir haben, zu der Zeit gab es noch Young & Rubicam, du wirst dich erinnern, wir haben dann bei Young & Rubicam und anderen großen Networks Klinken geputzt und gesagt, wir haben geschaut, wer hat keine Dependance in Hamburg, ihr solltet unbedingt einen in Hamburg aufmachen und das machen wir für euch, ihr finanziert das und wir werden Minderheitsgesellschafter, auch sowas gab es zu der Zeit noch und wurden bei Wundermann mit Young & Rubicam Tochter im CRM-Bereich tätig und haben dann das Hamburger Büro eröffnet, da bin ich 2 Jahre geblieben, bis ich dann ein Angebot hatte, wieder zu Rap zurückzukommen, als CEO der Agentur, damals noch relativ früh so eine Position für mich, aber ich hatte ja 2 Jahre ein bisschen Geschäftsführer geübt bei Wundermann und habe mir das dann zugetraut und habe dann eine 200-Mann-Agentur übernommen im CRM-Bereich. Das habe ich 5 Jahre dann tatsächlich gemacht und kriegte dann die Möglichkeit, nach London zu wechseln, ins weltweite Board von Rap Collins und war dann 5 Jahre insgesamt in London und in New York schwerpunktmäßig tätig für alle Integrationsthemen, die es zu der Zeit schon erstmals gab. Transformation wurde als Wort noch nicht benutzt. Da ging es um Integration der einzelnen Disziplinen von Digital, Data, Creativity.
Lass uns ein bisschen verkürzen, um nochmal über M&A zu reden. Und zuletzt, wenn ich das richtig verstanden habe, warst du bei Havas, richtig?
Und zuletzt war ich dann bei Havas, aber dazwischen kam dann noch der Wechsel in die Klassik. Ich wusste nicht, dass du es so verkürzen musst. Dann bin ich 5 Jahre zu DDB gegangen, war da CEO in Hamburg und habe dann den Wechsel nochmal zu Havas gemacht. Genau. Und da war ich 6 Jahre Managing Director Europe, hatte 11 verschiedene Märkte in meiner Verantwortung und habe dort nochmal das französische Holding-System und Kultursystem kennengelernt.
Was sind für dich die Unterschiede in den Networks?
Kulturelle. Also WPP war britisch geführt von Martin Sorrell. Das heißt, Spreadsheet was King. Das heißt, wenn die Zahlen gestimmt haben, konnte man sehr frei unternehmerisch agieren. Das war zu der Zeit auch so. Dort wurde die 15% EBIT-Marge gefordert und man sollte im Idealfall 10% Wachstum im Revenue darstellen. Wenn man in diesen Leitplanken sich bewegt hat, konnte man auch sehr, sehr unternehmerisch tätig sein.
Viel das anders. Heißt, dann hatte man mehr Freiheiten und musste weniger reporten oder was heißt das?
Nein, die Reportings waren die gleichen. Die Gespräche des Reportings waren zeitlich deutlich kürzer. Genau. Wenn die Zahlen nicht stimmten, dann musste man deutlich länger erklären, wie man ein Turnaround hinstellt, wie man Konsolidierungsprozesse einleitet, bis die Zahlen wieder auf dem Niveau sind, was sich die Holding vorgestellt hat. Viel anders war das bei Omnicom auch nicht. Ich habe auch zweimal vor John Wren damals Deutschland präsentiert. Auch der ist ein definitiv zahlengetriebener Mensch und hatte nicht unbedingt an der inhaltlichen Ausrichtung, die man sonst noch verfolgte, großes Interesse. Auch dort galt innerhalb des der geforderten KPIs konnte man sehr, sehr gut unternehmerisch tätig sein. Ich habe das immer genossen. Ich habe dementsprechend auch nie den Drang gespürt, irgendwie aus Networks wegzugehen. Die Spielregeln waren die Spielregeln und das war absolut okay. Die Franzosen bei Havas war vielleicht der größte kulturelle Wechsel, denn die sind inhaltsgetrieben. Yannick Bolloré, das ist der Sohn der Bolloré-Familie, der als Chairman nicht nur Havas vorsteht, sondern als Chairman auch noch Vivendi, Universal Music, Gameloft, Canal Plus, also ein riesen Entertainment-Konglomerat. Und trotzdem, wenn man mit dem zusammen war, der eine deutlich größere Firma führt als Omnicom beispielsweise, wenn man das Gesamtuniversum nimmt, war immer auf dem Standpunkt, das beste Argument gewinnt erstmal. Natürlich ist es auch wirtschaftlich orientiert und natürlich wurde auch auf die Zahlen geguckt, aber es war definitiv ein anderer Umgang, ein kultureller in dem gemeinsamen Gespräch.
Diese zwei Zahlen, die du eben genannt hast, 15 und 10, die lassen, wenn ich mir das heute mal anschaue, ist es nicht mehr so ganz einfach, die zu erreichen? Oder wie ist deine Sicht der Dinge darauf?
Ich glaube, wenn die Agenturen diese Zahlen heute erreichen, dann wären sie sehr, sehr, sehr glückliche Agenturleader. Nein, die Zeiten sind lange vorbei und wir reden jetzt ja auch, ich bin 22 aus dem operativen Geschäft ausgestiegen, war jetzt 2 Jahre ein bisschen auf Weltreise und bin im Sommer, Spätsommer letzten Jahres zurückgekommen und dann in die M&A-Tätigkeit eingestiegen. In den Gesprächen, die ich jetzt in den letzten 6 Monaten geführt habe mit Agenturen, ist, glaube ich, das Niveau irgendwo zwischen 5% und 10% Marge. Dann ist eine Agentur scheinbar gar nicht mehr so schlecht aufgestellt. Und das sind natürlich Welten von dem, wo es mal gewesen ist. Und selbst die 15% war ja definitiv nicht die Maximumraten vor 10 Jahren. Wenn man die Mediaagentur nimmt, dann liegt es noch ungleich höher. Die kommt von einem anderen Niveau. Aber man sieht eben, dass die Welt sich kolossal in der Kommunikation gedreht hat. Wachstumsraten sind im Moment schwer darstellbar für nur wenige Agenturen. Und auch Networks sieht man ja, dass eine der Gründe für die Zahlen für die Börse durch Zukäufe erzielt werden.
Die gesamte Digitalisierung ist ja aus meiner Sicht so ein Grund, warum es schwieriger ist, dort bestimmte Kennzahlen zu erreichen. Und der nächste große Sprung, zu dem wir jetzt gerade so ein bisschen ansetzen, ist ja das Thema KI. Da weiß man, glaube ich, noch nicht so wirklich so ganz genau, wohin die Reise genau hingeht. Aber wird das für einen weiteren Druck auf Agenturmargen führen oder was ist aus deiner Sicht der Weg da?
Nee, ich glaube nicht, dass es auf Druck auf die Marge führen wird, sondern dass das ein bisschen eklatanter sein wird, auf die Existenzberechtigung von Agenturen geht. Ich glaube, das wird noch deutlich, deutlich drastischer werden für viele Agenturen. Wenn wir uns
viele Leistungen wegrationalisiert werden, um mal in dem alten sprachlichen Jargon zu bleiben, oder
ich glaube einfach, dass einmal durch die Automatisierung Standardaufgaben ersetzt werden, dass die klassischen Tätigkeiten, im Moment reden wir noch von Effektivität, KI wird eingesetzt, um Content schneller generieren zu können. Aber de facto ist das ja noch nicht mal ein Vorspiel. Was viel stärker passieren wird, ist, dass komplexe Marketingaufgaben, Markenführungsaufgaben an die KI gegeben werden und dann die gesamte Strategie als auch die Lösung mit ausspucken werden. Und ich glaube nicht, dass wir da sehr weit von entfernt sind. Dementsprechend wird sich die Rolle von Agenturen signifikant ändern und dementsprechend muss sich auch Honorarmodelle verändern. Also ich sage nur noch mal, dass als ich noch verantwortlich war in der operativen Führung einer Agentur, haben wir sehr intensiv darüber nachgedacht, in welchen Bereichen wir uns neue Revenue Streams erarbeiten müssen, ob wir in Employer Branding oder in Social Media Influencer Marketing reingehen, um weitere Service anzubieten, um wachsen zu können. Das waren die Diskussionen, die wir geführt haben. Jetzt ist die Diskussion, wenn ich KI nicht komplett implementiere, dann bin ich obsolet. Ich glaube, das wird die große Diskussion sein.
Jetzt hast du sozusagen mal so einen etwas pessimistischen Blick auf die Sache geworfen, was mit KI passiert. Jetzt könnte man ja auch sagen, der optimistische Blick kann daran bestehen, wenn man sich jetzt mal bisher die Digitalisierung angeschaut hat, so sind ganz viele Bereiche hinzugekommen, die es früher überhaupt nicht gab.
Ja.
SEO und weiß der Geier, das müssen wir jetzt gar nicht diskutieren. Das wäre ja sozusagen der optimistische Blick, dass über KI auch weitere Aufgaben auf Agenturen zukommen, die wir bisher vielleicht nur in Ansätzen kennen. Ich hätte gerne so ein bisschen Optimismus
Ja,
damit.
ich bin auch, ich wollte jetzt auch absolut nicht als Botschafter von Pessimismus gehen. Ich wollte erstmal eine in meiner Perspektive realistische Einschätzung geben, dass Agenturen in dem jetzigen Duktus weiterverfahren, große, große Schwierigkeiten bekommen. Das ist erstmal die Botschaft
Was meinst
gewesen.
du mit jetzigen Duktus?
So wie sie personell aufgestellt sind, dass man eine Strategie hat, eine Kreation und ein Projektmanagement, was die Exekution betreut. Ich glaube, das ist Standardkommunikation. Ich glaube, vieles wird diesbezüglich von KI ersetzt. Woran ich glaube, ist, dass strategische Beratung und Markenführung weiterhin auch enorm wichtig sind. Das, was sonst als Human Creativity behandelt wird, das, glaube ich, wird auch weiterhin eine große Rolle spielen. Das heißt, dass kulturelle relevante Kampagnen weiterhin ihre oder noch stärker ihre Existenzberechtigung haben. Aber so wie Agenturen personell auch aufgestellt sind, muss sich einiges verändern. Ich glaube, ich brauche bestimmte als Agenturen, ich brauche bestimmte Hierarchieebenen nicht mehr. Wir betreuen eine Agentur im M&A-Bereich, die sich komplett im letzten Jahr neu aufgestellt hat, die sämtliche Beratung rausgesetzt hat, die Junior-Position schwerpunktmäßig rausgesetzt hat, die sehr Senior Kreativität, Kreations- und Strategie- und UX-Bereiche besetzt hat und dementsprechend ihren Fokus auf Innovations- und Produktentwicklung setzt. Weil ganz viele Bereiche, die vorher von diesen anderen Menschen gemacht worden sind, einfach von der KI jetzt ersetzt worden. Die sind im Grunde, vielleicht sind sie First Mover, die werden auch noch Anpassungen machen, aber ich glaube, die sind relativ weit vorne, was eine zeitgemäße Aufstellung bedingt. Und wie du es eingangs gesagt hast, wir wissen ja noch gar nicht, wie groß der Impact sein wird. Also nochmal, ich will nicht pessimistisch sein, im Gegenteil, weil ich glaube, dass es viele Agenturen geben wird, die wachsen werden. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, da hieß es, dass die Guten durch KI noch besser werden, aber dass die, die heute schon mehr mediocre Durchschnitt sind, durch KI schneller wegsterben. Und da ist, glaube ich, eine relativ große Wahrheit drin, weil es eine intensive Auseinandersetzung mit KI bedarf, um sie auch wirklich sinnhaft und effizient einsetzen kann.
Also wenn deine These sozusagen richtig ist, ich habe dich so verstanden, dass du sagst, die eher die Juniorenpositionen, und zwar in allen Bereichen von Agenturen, die werden ausgedünnt, um es mal sehr vorsichtig zu sagen, oder fallen ganz weg, so habe ich dich verstanden, und die
So
Senioren.
hat die eine Agentur, mit der wir arbeiten, es gemacht. Ja, das ist ein Modell, was wir jetzt beobachten. Wo entsteht jetzt ein Vakuum dadurch? Entschuldige, ich habe unterbrochen, ja.
Genau, aber und die Seniorenpositionen werden eher gestärkt. Dann heißt es aber, dass A, ganz viele Agenturmitarbeiter Stellen und Positionen wegfallen. Und wenn ich mir mal so die Agenturlandschaft anschaue, ist das, was du eben erzählt hast, aus meiner Sicht, das findet man, aber das findet man in dieser Radikalität, nenne ich es mal so, relativ selten bisher. Stimmst du dazu oder?
Aktuell ja. Deswegen glaube ich auch, wir sind ja nun gerade mal am Anfang. So stark, wenn du mal vielleicht nur 12 Monate zurückdrehst, als der GWA angefangen hat, was ist der Impact von KI auf die Agenturlandschaft? Da haben sie erste Briefings rausgegeben, damit man sich damit intensiver auseinandersetzt. In anderen Vereinigungen wurde genauso darüber diskutiert. Das ist noch nicht so lange her, aber du siehst, wie schnell Fahrt aufgenommen worden ist und das wird sich eben weiter schneller drehen. Und deswegen glaube ich, dass in 2, 3 Jahren dieses, was du als Pessimismus gesehen hast, glaube ich, werden wir die Auswirkungen davon schon noch in einem größeren Maße sehen. Wir sehen es einfach anhand der Gespräche, die wir mit Agenturen, auch mit kleineren Agenturen führen, wo deren Ängste, Sorgen oder Gedanken, Konzeptionsgedanken zur Transformation einfach sind. Und das inkludiert das, was ich eben beschrieben habe, sehr stark. Und auf der anderen Seite müssen sie aber immer noch den Status quo in der Kundenbeziehung, in dem Tagesgeschäft bedienen. Und das ist ja die große Krux. Einerseits hat sich das jetzt nicht über Nacht verändert. Auf der anderen Seite musst du dich dementsprechend für übermorgen aufstellen. Also eine schlechte Analogie wäre vielleicht, dass wir bisher alle eine Videothek hatten mit VHS-Kassetten, aktuell uns darüber Gedanken machen, wie wir künftig alles auf CD-ROM die Filme sehen werden, während tatsächlich die ersten Streaming-Anbieter schon da sind. Und dann kommt nämlich keiner mehr in die Videothek und auch keiner mehr holt sich postalisch eine CD-ROM raus.
Dieser gesamte Prozess, auch wenn jetzt viele jüngere Kollegen gar nicht mehr wissen, was ist denn das, eine Videothek? Aber
Eben, aber die sollen ja nachschlagen. Da kann man ja ChatGPT fragen.
genau. Aber das ist ja ein Prozess, der sich über einige Jahre entwickelt hat. Und das, was du gerade geschildert hast, scheint ja in Agenturen deutlich schneller zu gehen.
Wie meinst du?
Also diese Entwicklung und dieser Impact, den KI haben wird, der scheint ja deutlich schneller abzulaufen als dieser Prozess, den wir eben mit Videotheken besprochen haben.
So, ja, absolut, weil du darfst ja nicht vergessen, nicht nur Agenturen experimentieren mit dieser Technologie, sondern Kunden genauso. Und wir haben, glaube ich, schon viele Jahre immer wieder über, sind Inhouse-Agenturen eine Gefahr, verändern sie die Agenturlandschaft sehr stark. Ich glaube, die Diskussion wird mit Sicherheit nochmal einen neuen Aufschwung bekommen, weil bestimmte Prozesse auch auf Kundenseite jetzt nochmal neu integriert und aufgebaut werden können.
Das finde ich eine ganz interessante Frage. Inhouse-Agenturen funktionieren ja immer irgendwie so wellenförmig, wie vieles in dieser Branche wellenförmig funktioniert. Aber wo siehst du denn im Moment Veränderungen auf der marketingorganisatorischen Seite, wo man versucht, bestimmte Dinge zu integrieren oder zu experimentieren? Es ist ja nicht so ganz leicht, die Dinge voneinander zu unterscheiden, aber egal.
Nee, ist es tatsächlich auch nicht. Ist auch für mich nicht. Ich glaube, die Abhängigkeit, die großen Marken immer noch haben werden, ist an Agenturen, dass sie strategische Markenexzellenz im hohen Maßen Datenkompetenz und emotionale Markenführung brauchen. Die werden sie in der Exzellenz einfach in-house nicht unbedingt aufbauen. Sie werden Standardkommunikation in Teilen mit Sicherheit durch KI ersetzen können. Sie werden vielleicht auch den einen oder anderen Kreativen oder den einen oder anderen UXer haben sie ja schon reingeholt. Im Moment würde ich sagen, dass Marketingabteilungen sehr, sehr großes Augenmerk darauf legen, bestimmte Bereiche aus dem Media-Bereich besser zu verstehen und in-house reinzuholen, weil bei allen Transparenzbemühungen, die Mediaagenturen an den Tag gelegt haben, ist das immer noch, glaube ich, in Teilen der Bereich, der lange nicht so stark hinterfragt worden ist, wie rechnet eine Kreativagentur eigentlich das richtige Honorar an uns ab? Die Diskussion über, was sind die richtigen Honorarmodelle, die sind ja nun auch schon sehr, sehr intensiv geführt worden. Ich habe aber noch keine massive Veränderung gesehen. Und es haben sich ja nun wirklich einige intensiv bemüht, auch mal über von dem Stundenmodell wegzukommen in eine performanceabhängige Bezahlung. Allein es fehlt der breite Proof. So, und ich glaube, da.
Woran liegt es? Weil Agenturen können ja mit einer stundengetriebenen Abrechnung nicht wirklich zufrieden sein. Aber wenn ich mal versuche, den Wert einer bestimmten Maßnahme darzustellen, komme ich ja relativ schnell auf ähnlich große Hürden, nenne ich es mal so, wie ich das bei einer stundengetriebenen Abrechnung sehe.
Ich weiß gar nicht, ob die stundengetriebene wirklich die schlechteste Lösung gewesen ist. Es gibt Honorarsätze, es gibt Tagessätze und die sind festgelegt nach unterschiedlichen Senioritätsstufen. Dafür haben bestimmte Ansprechpartner eine bessere Ausbildung als vielleicht andere, die auf diesem Job auch noch mit aufhören. Dementsprechend ist dieser Pauschalstundensatz, Der ist schon mal Kokolores, finde ich, dass man sagt, ich möchte einen Durchschnitt, ein Mittel bilden zwischen dem Junior und dem ECD über alle und wer verantwortet wie viele Stunden. Aber prinzipiell weiß ich nicht, ob es jenseits des Stundenmodells wirklich so wahnsinnig gute, nachvollziehbare Lösungen geben wird, weil dazu sind viel zu viele Faktoren, die wirklich glasklar und trennscharf abbilden, was der Impact einer Kampagne wirklich für den Marken, für den Vertriebserfolg ist, ist nach wie vor schwer darstellbar. Dazu gibt es zu viele Touchpoints inzwischen. Dazu gibt es zu viele Player.
Naja, aber die Idee sozusagen vom Stundensatz abzurücken und was anderes zu finden, besteht ja eher darin, dass Agenturen den Eindruck haben, dass sie grundsätzlich ein zu geringes Honorar bekommen. Und da ein anderes Modell anzustreben, hat ja die Ursache darin, dass man dieses Honorar einfach vergrößern will, was ja legitim.
Nein, man muss den Impact, den Agenturen zweifelsfrei für Unternehmen haben, den muss man besser darstellen, um zu sagen, dementsprechend sind auch bestimmte Stundensätze sind einfach notwendig. Aber Durchschnittsstundensätze von 70 Euro, 80 Euro sind nicht darstellbar und das ist auch nicht adäquat. Das ist das große Problem. Die Stundensätze sind durch diese Pauschalisierung zu weit nach unten gedreht worden. Und ich habe selbst noch in meiner Zeit bei großen Markenartiklern die Jahresverträge und wie gesagt, da reden wir ja auch noch von Jahresverträgen, von einer Minimumabnahme. Da im siebenstelligen Bereich wurden diese Verträge aufgesetzt und immer wieder gab es die Diskussion, wie nähern wir uns, wie viel Personal eine Agentur für einen Kunden vorhalten muss, wie viele Positionen braucht sie wirklich, wie viele Kampagnen soll denn der Kunde dementsprechend bringen und dann versuchte man das zu klassifizieren in XLLM und man hat einfach die Planung für das Jahr, wie viele Kampagnen, die ist ja gar nicht mehr möglich. Frag doch mal heute eine Mediaagentur, wie viele Mediapläne sie übers Jahr hinweg immer wieder anpassen muss. Wir reden nicht von 12 Mediaplänen, sondern die müssen innerhalb eines Monats auch nochmal permanent neu anfassen. Und das macht es so schwer, die Planbarkeit und ja dementsprechend die Kalkulierbarkeit, die macht es wahnsinnig schwer. Und dementsprechend waren solche Verhandlungen, wo wir wirklich Stunden mit dem Kunden zusammengesessen haben, mit Procurement, Marketing war ausgeschlossen, die, mit denen wir jeden Tag gearbeitet haben, die unser Pendant waren, die das inhaltlich beurteilen konnten, die wurden gar nicht mit eingeladen. Dementsprechend hat das Procurement alleine mit uns verhandelt. Wir sind teilweise sogar beim Kunden gewesen, das weiß ich noch, das war mein größtes Erlebnis, was ich jemals in einer Verhandlung hatte. Die guckten das an und sagten, habt ihr heute nichts zu trinken mitgebracht? Das wird doch eine lange Verhandlung. Also wenn man so mit offenen Augen, man war schon seit 3 Jahren der Agenturpartner, dann ist es schon sehr, sehr schwierig. Das war Gott sei Dank ein Einzelfall. Aber das hat die Beziehung Kunde und Agentur dieses reine ausschließliche Verhandeln mit Procurement, ohne den, der es beurteilt auf Kundenseite, dem Marketing, das hat dieser ganzen Wertschätzung nicht gut getan.
Thomas, Wertschätzung, Rolle des Einkaufs ist doch nochmal ein Thema, was wir in einem weiteren Podcast besprechen sollten. Und ich habe irgendwie gehofft, dass wir noch so einen optimistischen Blick in die Zukunft werfen, aber vielleicht können wir uns darauf einigen, es bleibt und wird schwierig.
Du forderst mich zum Schlusssatz auf, aber ich sehe das nicht so schwarz wie du. Es wird aber dementsprechend eine Bereinigung geben und in gewisser Form, Heiko, hat es die immer gegeben. Und eigentlich hast du mich angekündigt, dass du mich herausfordern wolltest mit Network Bashing. Weil da ging es ja die ganze Zeit los, dass die Networks sowieso keine Zukunft mehr haben. Guck dir einfach mal die 2024 Jahresergebnisse von WPP, Omnicom, Publicis, Havas an. Havas als kleiner hat nur 335 Millionen Profit gemacht. Die anderen jeweils über 1,4, 1,5 Milliarden. Was mit diesem Geld passiert, ist ja, dass die Transformation finanziert wird durch Zukäufe. Und das ist der große Unterschied, der Vorteil, den die großen Networks haben. Die werden durch Zukäufe ihre Transformation vorantreiben. Natürlich legen immer mehr Agenturmarken wegen zurückgehendem Geschäft ihre Assets zusammen. Aber das nutzen sie zeitgleich eben auch für die Transformation. Und dementsprechend bin ich sehr überzeugt, dass es auch Networks weiter mit großem Erfolg geben wird. Und ich bin auch überzeugt, dass es sehr, sehr viele unabhängige Agenturen weiter gibt, weil die einfach sehr frühzeitig erkannt haben, dass es hier eine Veränderung geben wird. Aber es gibt ja auch ohnehin nicht mehr so wahnsinnig viele Nicht-Agenturen. Weil damals hast du mir gesagt, dass die Network-Agenturen ja so ein bisschen die Entwicklung verschlafen hat. Selbst wenn du mal ein Think oder ein Gravatz oder ein Scholz & Friends dir anguckst, glaubst du, das sind heute schlechtere Agenturen, als sie vorher unabhängig waren? Die sind jetzt alle
Network-Agenturen. Ich sag dazu jetzt gar nichts mehr und bedanke mich. Ich könnte dazu jetzt was sagen, aber das mache ich jetzt nicht. Und bedanke mich für den für das Loben der Network-Agenturen, und das war nicht sehr ernsthaft. Vielen Dank, lieber Thomas.
Ein Interruptus. Danke. Tschüss.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.